Hallo und herzlich willkommen beim DRS-Podcast, dem Podcast der Dahlem Research School der Freien Universität Berlin. Ich bin Dr. Marlies Klampt und moderiere diese Episode für dich. Heute zu Gast im Podcast ist Professor Joachim Heberle, Physikprofessor und zentrale Ombudsperson an der FU. Was genau eine Ombudsperson macht, erklärt uns Herr Heberle gleich selbst im Interview, aber vorab schon einmal in Kürze. Eine Ombudsperson ist eine unabhängige Person, die dich zum Beispiel dabei unterstützen kann, wenn du Probleme mit deiner Betreuerin hast, zum Beispiel, weil die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verletzt worden sind. Im Interview gibt Herr Heberle noch weitere ganz konkrete Beispiele, wann es sich für dich lohnen kann, eine Ombudsperson aufzusuchen. Ich habe mir auch von ihm erklären lassen, wie genau man ihn und auch die anderen Ombudspersonen kontaktieren kann, ob das auch anonym geht, denn ich kann gut verstehen, dass gerade bei Konfliktfällen mit hierarchisch höher gestellten Personen die Hürde auch manchmal ganz schön groß sein kann, da jemand Außenstehenden zu kontaktieren. Und wir sprechen außerdem über einen Fall, der Herrn Heberle besonders in Erinnerung geblieben ist, und ich habe nachgefragt, ob es auch Situationen gibt, in denen er dir nicht raten würde, eine Ombudsperson aufzusuchen. Bevor es mit dem Interview losgeht, noch eine kurze Ankündigung. Im Juni findet eine Fragerunde mit Herrn Professor Heberle statt. Und wenn du dieses Thema genauso spannend findest wie ich und vielleicht auch ganz konkrete Fragen an ihn hast, dann melde dich gerne zur Fragerunde an. Die wird im Übrigen auf Englisch stattfinden. Das heißt, solltest du noch Personen in deinem Umfeld haben, andere Promovierende der FU, die vielleicht auch kein Deutsch sprechen, dann kannst du sie gerne auch auf diese Veranstaltung aufmerksam machen. Weitere Informationen findest du auf der Seite der Dahlem Research School. Jetzt aber ganz viel Spaß beim Hören des Interviews. Guten Tag, Herr Professor Heberle. Ich möchte Sie ganz herzlich hier zum Podcast begrüßen und würde Sie zum Einstieg mal bitten, dass Sie den Podcast-HörerInnen und auch mir kurz erklären, was eine Ombudsperson überhaupt ist und was man in dieser Position macht.
Ja, guten Tag. Das lässt sich jetzt nicht in einem Satz zusammenfassen. Die Rolle einer Ombudsperson ist immer auf Vermittlung ausgelegt. Das heißt, wir versuchen in Fällen von möglichem wissenschaftlichen Fehlverhalten, und es ist mir wichtig, das zu betonen, wissenschaftliches Fehlverhalten, zu vermitteln zwischen den beiden Konfliktparteien. Also der klassische Fall ist, Doktorierende, Doktorierender und Betreuer, Betreuerin Verhältnis ist ausgelegt als ein grundsätzlich ein asymmetrisches Verhältnis zunächst. Und da kann es natürlich wie bei allen menschlichen Beziehungen knirschen. Und das Ombudswesen ist darauf eben ausgelegt, da zu vermitteln, bevor man arbeitsrechtliche Schritte in Betracht zieht, was natürlich auch passieren kann, wenn es schwerwiegende zwischenmenschliche Probleme gibt und die arbeitsrechtlich dann geklärt werden müssen.
Können Sie da ein paar ganz konkrete Beispiele geben für Anliegen, die Menschen haben, die Sie aufsuchen?
Ja, also sicherlich die häufigsten Anfragen kommen im Rahmen von solchen Ombudsverfahren zur Autorenschaftsproblematik. In der modernen Wissenschaft ist es ja sehr häufig der Fall, dass man in Teams zusammenarbeitet. Das heißt, eine Arbeit wird veröffentlicht, wo mehrere Autoren zum Gelingen dieser Arbeit beitragen. Und dann ist es häufig so, dass die Autorenliste eine Art Ranking darstellt. Das heißt, die Person, die ganz vorne steht, hat die Hauptarbeit geleistet und damit soll sie natürlich auch den meisten Credit, wie man neudeutsch sagt, dafür erhalten. Und danach wird dann abgestuft, also Position 1, 2, 3, 4. Und dann muss geklärt werden, wer denn auf welche Position kommt. Und da ist es immer empfehlenswert, das in der Regel vorher zu klären und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da kommen dann auch besondere Aufgaben auf die Gruppe hinzu, insbesondere auf den Gruppenleiter, Gruppenleiterin, Senior Author, wer auch immer da den Hut auf hat sozusagen, um solch eine Diskussion zu befördern. Und in dieser Diskussion sollten dann auch alle beteiligten Personen demokratisch zu Wort kommen und idealerweise sich am Ende auf eine Reihenfolge einigen. Aber das können Sie sich vorstellen, kann dann unter Umständen sehr widersprüchlich sein. Und dann ist es gut, wenn eine Person von außen, wie zum Beispiel eine Ombudsperson, da Hilfestellung geben kann und dazu moderieren.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da schwierige Situationen gibt. Bleiben wir doch mal bei dem Beispiel und nehmen wir mal an, es kommt jetzt ein Doktorand zu Ihnen und sagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir das so abgesprochen hatten mit meiner Betreuerin, dass ich der Erstautor bin von dem Artikel und jetzt bin ich doch weiter hinten gelandet. Was wären dann die nächsten Schritte, die Sie gehen würden oder was würden Sie da im Gespräch versuchen, gemeinsam erstmal zu eruieren?
Da ist wichtig, dass immer die Gegenseite auch in so einem Verfahren gehört wird. Also es ist immer ein Verfahren in einem Dreiecksverhältnis, das heißt Hinweisgeber, Hinweisgeberin, Gegenpartei und Ombudsperson. Das macht dieses Dreieck. Und dieses Dreieck ist auch ein verschworenes Dreieck in dem Sinne, dass strikte Vertraulichkeit herrscht. Das heißt, was dort besprochen wird, darf nicht nach außen dringen. Das ist ganz wichtig, gerade in solchen fragilen Verhältnissen wie Betreuungsverhältnissen. Und jetzt zum konkreten Fall würde ich dann erstmal die Betreuerin ansprechen und fragen, wie ist die Sichtweise der Gegenpartei? Und werde das aufnehmen, werde das zurückspiegeln an Hinweisgeber. Und wenn es sein muss und es möglich ist, und häufig ist es das auch, beide Parteien an einen Tisch bringen und dass man das dann in diesem Dreiecksverhältnis dann konkret vor Ort face-to-face dann bespricht und dann versucht, zu einer Lösung zu kommen.
Und welche Erfahrung haben Sie da gemacht, wenn Sie die Gegenseite kontaktieren? Wird das in irgendeiner Form wohlwollend aufgenommen oder vielleicht denken die Personen auch manchmal, oh, das wollte ich gar nicht, das war nur ein Missverständnis oder gibt es dann oft schon direkt auch Konflikte?
Ja, genau. Also Sie skizzieren schon das gesamte Universum, was dabei auftreten kann. Es sind, wie ich immer sage, Menschen beteiligt und das hängt vom Charakter der betroffenen Person ab. Das kann man nicht vorhersehen. Das hat auch was mit dem Stand und der Eskalationsstufe dieses Konfliktes zu tun. Wenn das ganz am Anfang ist und das mehr so informativen Charakter hat, dann sind die Beteiligten in der Regel relativ gelassen. Wenn das aber ein Konflikt ist, der möglicherweise schon über Jahre schwelt und dann vielleicht anhand einer solchen Publikation dann richtig zum Ausbruch kommt, dann sind die Emotionen doch schon sehr, sehr stark involviert. Und dann kann das von beiden Seiten sehr emotional werden. Und da ist dann auch die Ombudsperson gefragt als jemand, der die Emotionen versucht wieder runterzubringen. Und deswegen empfehlen wir auch häufig erstmal, schreiben Sie es bitte auf, ja, weil der Schreibprozess auch dazu führt, dass die Leute das eher die Emotionen rausnehmen, sich das Selbstgeschriebene auch nochmal am nächsten Tag zu Gemüte führen und sich überlegen, kann ich das so stehen lassen oder nicht, sodass der ganze Prozess dann ein bisschen rationaler wird.
Ja. Gibt es einen Fall, der Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch, weil er Sie persönlich sehr berührt hat?
Ja, den gibt es, ja. Aber wie ich schon eingangs betont habe, das sind vertrauliche Fälle. Ich kann natürlich grundsätzlich darüber sprechen, worum es da ging, aber kann natürlich keine Personen nennen.
Ja, wenn Sie grundsätzlich drüber sprechen können, können Sie gerne ein paar Details teilen im Rahmen dessen, was möglich ist.
Also da geht das ganz klassisches Verhältnis zwischen Direktor eines Instituts und einem Postdoc. Und es ging darum, dass der Direktor des Instituts dem Postdoc ein Hausverbot erteilt hat, dass er hier nicht mehr weiter arbeiten kann. Was dazu geführt hat, dass der Postdoc gesagt hat, das ist Behinderung meiner wissenschaftlichen Karriere. Dann haben wir den Direktor des Instituts eben gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Und er hat gesagt, ja, da ging es um eine Zertifizierung. Und in dem Rahmen hätte sich der Postdoc nicht ordentlich verhalten. Er hatte Besorgnis, dass die Zertifizierung des Labors dann nicht stattfinden kann, weil bestimmte Termine nicht eingehalten wurden. Und in diesen ganzen Gesprächen ist dann die Beziehung eskaliert sozusagen. Und es hat praktisch zu einem Rauswurf, also es ist praktisch ein Rauswurf gleichgekommen. Und da kommen dann mehrere Aspekte mit ins Spiel. Arbeitsrechtliche, also kann man das überhaupt? Also kann ein Direktor das Hausrecht ausüben? Darf er das überhaupt? Weil er ist ja gleichzeitig auch Professor. Das heißt, es geht auch um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das war ein sehr komplexer Fall und der hat uns damals beim Ombudsmann für die Wissenschaft, dessen Mitglied ich auch über 7 Jahre war, längere Zeit beschäftigt, weil das war nicht zu klären im Rahmen eines einzelnen Gespräches. Da waren dann auch die Institutionen beteiligt, also das war schon sehr aufwendig und das hat sich dann über mehrere Jahre hingezogen.
Und wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, gab es in diesem Fall leider auch kein Happy End.
Ein Happy End, muss ich sagen, gibt es in solchen Fällen sowieso meist nicht. Das Ende ist zumeist, oder das Ende läuft zumeist auf einen Kompromiss hinaus. Und der Kompromiss ist, wie alle Kompromisse, werden die beteiligten Personen sagen, immer ein fauler Kompromiss. weil ich habe ja nicht vollständig recht bekommen. Aber das ist eben die Natur eines Kompromisses. Der Vorteil, oder um mal das Gute zu betonen bei einem Kompromiss, ist, dass man mit der Sache abschließen kann. Und wir haben, oder ich habe viele Fälle erlebt, nun über die letzten 10 Jahre, seitdem ich in diesem Business tätig bin, wo Leute emotional so angefasst waren mit dieser Situation, dass ihre Arbeitsleistung und ihre wissenschaftliche Tätigkeit komplett einstellen mussten. Also die konnten wissenschaftlich nicht mehr weiterarbeiten. Und erst über solch einen Kompromiss, auch wenn er aus ihrer persönlichen Sicht vielleicht jetzt nicht zu 100% auf ihrer Seite war, können sie doch damit leben und können sagen, okay, wenigstens habe ich jetzt damit abgeschlossen und ich kann jetzt weitermachen. Und das ist sehr erlösend für viele Leute in diesen emotional sehr schwierigen Situationen.
Gibt es denn trotzdem auch Situationen, wo Sie sagen würden, da würden Sie nicht dazu raten, sich Hilfe von außen zu holen bei einer Ombudsperson oder auch darüber hinaus?
Na, es ist, ich finde grundsätzlich immer gut, sich Hilfe zu holen. Es soll keiner denken, man könnte solche Dinge selbstständig alle erledigen. Also es gibt manche solche Leute, aber ich glaube, die sind eher die Ausnahme. Ich denke, es ist immer gut, sich Hilfe zu holen. Die Frage ist, welche Hilfe, und ist die Hilfe auch tatsächlich eine Hilfe? Und ist diese Hilfe auch dem Problem angemessen? Und man kann natürlich jetzt auch gerade in solchen Betreuungsverhältnissen davon ausgehen, dass die vielleicht nicht immer im Rahmen eines Ombudsverfahrens geklärt werden können. Viele dieser Fälle oder etliche dieser Fälle sind auch solche, wo es wirklich um arbeitsrechtliche Dinge geht. Und da muss man dann auch klar sagen, und das machen wir als Ombudsperson dann auch, dass wir empfehlen, nehmen Sie sich lieber einen Anwalt. Also das ist jetzt hier eine arbeitsrechtliche oder hat eine arbeitsrechtliche Ebene erreicht. Da sind Sie mit einem Anwalt, der zur Not mit Ihnen auch vors Gericht zieht, besser beraten als über eine Schlichtung mit uns.
Ich habe jetzt auch insbesondere an nicht ganz so schwerwiegende Fälle gedacht und daran, dass das vielleicht auch ein Verhältnis zur Betreuungsperson, was von Anfang an vielleicht gar nicht so schlecht war, zerrütten kann, wenn man quasi jemanden von außen reinbringt und der dann auch erstmal in irgendeiner Form, dann auch wenn im kleinen Rahmen, trotzdem öffentlich macht, dass man mit einer bestimmten Vorgehensweise oder Entscheidung ein Problem hatte.
Ja, genau. Und das ist natürlich wichtig, dann auch klar zu machen, auch der anderen Person gegenüber, dass das jetzt kein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fremdgehen darstellt, sondern es ist einfach eine Unsicherheit häufig, also gerade von Doktorierenden oder betreuten Studierenden in diesem Wissenschaftsprozess, dass sie einfach sich unsicher auch fühlen. Und dann ist sicherlich auch eine Aufgabe der Ombudsperson, der Betreuerin oder dem Betreuer klarzumachen, also das ist jetzt sozusagen ein Hilferuf und das muss man auch ernst nehmen. Und darüber kann man ja reden und die Doktorierende hat sich jetzt an mich als Ombudsperson gewendet und ich versuche da mal Hilfestellung zu leisten. Auch um dieses gefühlte asymmetrische Verhältnis von Betreuerin und Betreuten, um jetzt mal in der weiblichen Form zu bleiben, auf die gleiche Ebene zu bringen oder auf Augenhöhe zu bringen. Denn im wissenschaftlichen Prozess sind wir eigentlich alle gleich. Also da sollten wir horizontale Verhältnisse schaffen, wenn möglich. Und dazu braucht es natürlich auch die Einsicht der Professorin jetzt in diesem Fall. Ja.
Wobei das Machtgefälle ja notgedrungen trotzdem bestehen bleibt, gerade wenn man auch noch ein Arbeitsverhältnis hat.
Genau. Und das muss man immer ein Stück weit versuchen zu trennen. Also zumindest versuche ich das immer, dass man in solch einem Wissenschaftsprozess wirklich betont, wir wollen jetzt beide was erreichen zum Wohle der Wissenschaft. Wir wollen etwas herausfinden. Wir machen das mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Aber im Endeffekt haben beide Seiten das gleiche Interesse, nämlich was über Wissenschaft herauszufinden. Und die arbeitsrechtlichen Dinge, also was das mit dem Verhältnis von Angestellt zu Arbeitgeber sozusagen zu tun hat, das sollte jetzt in diesem Prozess, wo es um reine Wissenschaft geht, eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Also immer wieder die Besinnung auch auf das gemeinsame Interesse, auf die gemeinsame Schnittmenge, die man hat, damit man dann vielleicht auch noch auf den gleichen Nenner kommt.
Genau.
Jetzt haben Sie ja schon öfter genannt, dass Promovierende die Gruppe sind, die besonders oft auch an Sie oder an andere Ombudspersonen herantreten. Können Sie denn innerhalb der Gruppe der Promovierenden Unterschiede feststellen, wer da vielleicht öfter Leidtragende von wissenschaftlichem Fehlverhalten oder auch von persönlichen Konflikten ist? Also ich denke jetzt zum Beispiel an solche Unterschiede wie zwischen verschiedenen Fachbereichen oder auch in Bezug auf das Geschlecht?
Also Geschlecht vorweg, nein, überhaupt nicht. Das spielt tatsächlich wirklich gar keine Rolle. Mit den Fachbereichen haben wir uns das eigentlich auch gedacht. Da ist das Gute, dass der Ombudsmann für die Wissenschaft, was dieses translationale Gremium darstellt, das von der DFG eingerichtet wird, aber ab da dann unabhängig von der DFG arbeitet, dass dort eine anschauliche Anzahl von Fällen aufläuft, sodass man aufgrund dieser Fälle auch eine Statistik machen kann. Und das kann man dann im Jahresbericht des Ombudsmann für die Wissenschaft auch nachlesen. Und dort werden die Fälle zum Beispiel aufgedröselt nach Fachbereich. Und das sind es aber absolute Zahlen. Also wenn man die kategorisiert in, sagen wir mal, in Lebenswissenschaften, in Naturwissenschaften und in Geistes- und Sozialwissenschaften, dann sind die Zahlen da durchaus unterschiedlich. Aber, und das ist auch wichtig zu erwähnen, diese Zahlen sind nicht normiert auf die Anzahl der Forschenden in diesen Bereichen. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, nein, es gibt keinen Bereich, der besonders anfällig wäre für wissenschaftliches Fehlverhalten. Trotzdem will ich eine Sache betonen, die vielleicht einen Unterschied macht, gerade was Geistes- und Sozialwissenschaften und mein Fach, die Naturwissenschaften, angeht. Und das stimmt auch zum großen Teil für die Lebenswissenschaften. Ich habe ja auch eine Arbeitsgruppe mit Doktorierenden und ich sehe meine Doktorierenden praktisch jeden Tag, weil wir zusammen im Labor arbeiten. Wir haben zusammen Seminare. Jeden Tag gehe ich mindestens einmal ins Labor und spreche auch mit meinen Leuten. Das ist in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht unbedingt der Fall. Ja, da sieht man sich seltener. Und das beeinflusst natürlich dann auch ein Stück weit das Verhältnis untereinander. Deswegen würde ich es immer sehr begrüßen, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften wirklich viel dafür tun, dass sie einen guten Kontakt zu ihren Doktorierenden halten. Weil nur ein guter Kontakt führt auch dazu, dass die Hemmschwelle für ein persönliches Gespräch erniedrigt wird, sodass man solche potenziellen Probleme im Vorfeld schon mal über ein Gespräch ausräumen kann.
Ja, sehr spannend Ihre Beobachtungen da, weil ich hätte jetzt auch vermutet, dass vielleicht, wenn man sehr viel miteinander zu tun hat und sehr eng zusammenarbeitet und beispielsweise auch gemeinsam publiziert, dass das Konfliktpotenzial dann fast noch größer ist, weil man ja auch noch mehr Abhängigkeiten hat und noch mehr Potenzial, wo Dinge schiefgehen können.
Das ist richtig, genau. Das kann passieren. Ich denke aber, dadurch, dass man den Kontakt hat, kann man solche Dinge versuchen, im Vorfeld zu klären, beziehungsweise kann auch die Betreuenden oder die Struktur der Betreuung so ausgelegt sein, dass man eben auch solche Kurse für die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis und so weiter besucht, und zwar beide Seiten, also sowohl Doktorierende wie auch Professoren und Dozenten, um sich auch, was dieses Regelwerk angeht, sich da ein bisschen schlau zu machen. Und wie gesagt, ich betone ausdrücklich beide Seiten.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Angenommen, ich würde mich jetzt in der Situation befinden, wo ich mir Hilfe von Ihnen wünsche, wie kann ich denn ganz konkret an Sie herantreten und Kontakt aufnehmen?
Wenn ich jetzt an unsere Universität denke, die Freie Universität in Berlin, dann haben wir ein, wie ich finde, ein sehr, sehr breit gefächertes System. Dadurch, dass wir in jedem unserer Fachbereiche mindestens eine, was wir nennen, dezentrale Ombudsperson haben, in der Regel auch mit einer Vertretung, sodass, falls es da mal irgendwelche Befindlichkeiten oder Befangenheiten gibt, auch eine andere Ombudsperson den Fall bearbeiten kann. Man kann aber auch die zentrale Ombudsperson, die ich jetzt repräsentiere, direkt adressieren, wenn man das Gefühl hat, dass mit den lokalen, mit den dezentralen Ombudspersonen, die beide befangen sind. Das kann ja in seltenen Fällen auch mal passieren. Und da können wir dann eintreten und diese Rolle in der Vermittlung dann auch übernehmen.
Das heißt, der wahrscheinlichere Fall wäre eigentlich, dass ich erstmal in meinem Fachbereich schaue, wer ist da Ombudsperson und mich dann an diese Person wende.
Genau. Und das hat den Grund, dass es ja fachbereichspezifisch oder sagen wir mal wissenschafts- oder fachspezifische Unterschiede gibt, wo wir denken, dass es besser ist, wenn das eine Person handhabt, die wirklich vom Fach ist. Wir sind aber auch im Austausch mit diesen dezentralen Ombudspersonen und besprechen uns auch mit denen. Damit wird die Vertraulichkeit aber nicht verletzt, weil wir verstehen uns immer als eine Ombudsperson in diesem Ombudssystem. Wir wollen damit auch den Austausch oder sagen wir mal die Erfahrung, die wir an der zentralen Ombudsstelle haben, auch weitergeben an die dezentralen Ombudsstellen, die ja in der Regel viel weniger Fälle zu bearbeiten haben in ihrer gesamten Ombudskarriere, als wenn man in so einer zentralen Stelle beheimatet ist.
Kann man denn dann auch an Sie oder an die dezentralen Ombudspersonen anonym herantreten? Im Fachbereich stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor, je nachdem, wie groß er ist wahrscheinlich. Aber gibt es diese Möglichkeit prinzipiell?
Ja, also prinzipiell steht die zur Verfügung und wir halten das auch für ganz wichtig. Genau aus diesem Grund, den Sie eingangs erwähnt haben, aufgrund der Befürchtung der Betreuenden, dass ihnen dadurch, wenn sie das aufbringen, vielleicht persönliche Nachteile erwachsen könnten. Deswegen ist es wichtig, diese Möglichkeit zu haben, sich auch anonym an die Ombudsstelle zu wenden. Das kann ja auch manchmal einfach sein, dass man eine Frage hat, also dass man sich unsicher ist, ist das jetzt wissenschaftliches Fehlverhalten? Muss ich mir das jetzt gefallen lassen? Solche Fragen kann man auch an die Ombudsstelle natürlich stellen, um herauszufinden, ist mein Gefühl richtig sozusagen.
Und wenn ich jetzt so eine Promovendin wäre, die da Ängste hat und Unsicherheiten, dann würde ich mit unterdrückter Nummer bei Ihnen anrufen oder eine Mail aus einer extra dafür angelegten Mailadresse schicken oder was wäre dann die Vorgehensweise?
Genau, das können Sie so machen, wie Sie wollen, um anonym zu bleiben. Dennoch, im Endeffekt, also wenn es zu einem Ombudsverfahren kommt, drängen wir dann doch auf längere Sicht darauf, dass die Hinweisgeberin oder der Hinweisgeber die Anonymität aufgibt. Allein deswegen, um auch die Betroffenen vor unangemessenen Anschuldigungen zu schützen ein Stück weit. Um sozusagen das Visier aufzuklappen und zu zeigen, okay, hier bin ich und wir sind auf gleicher Ebene. Weil wenn wir das die Anonymität nur für eine Seite gewähren, dann ist das in gewisser Weise unfair der anderen Seite gegenüber.
Verstehe ich total. Nur wahrscheinlich beim Erstkontakt kann ich mir vorstellen, dass es doch wichtig ist zu wissen, dass man auf jeden Fall erstmal einen geschützten Raum hat, um prinzipiell klären zu können, habe ich da überhaupt einen Fall, soll ich überhaupt in irgendeiner Form weiter vorgehen oder ist das vielleicht einfach eine bittere Pille in der Wissenschaft, die ich schlucken muss? Deshalb auch noch mal eine kurze Nachfrage dazu. Haben Sie denn eine Schweigepflicht?
Im juristischen Sinne wie ein Arzt, glaube ich, haben wir keine Schweigepflicht, aber wir haben dieses Prinzip der Vertraulichkeit und dieses Vertraulichkeit wird und muss auch meiner Ansicht nach vollständig eingehalten werden, weil wenn wir diese Vertraulichkeit nicht haben, dann wird dieses Ombudssystem mit seiner Rolle nie zurechtkommen, weil die Betroffenen ja immer Sorge haben müssten, dass das zu ihrem Nachteil sein wird.
Genau, das heißt, ich könnte mich jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, darauf verlassen, dass ich erstmal mit Ihnen sprechen kann und dass dann nichts irgendwie nach außen dringt, zumindest bis ich nicht eingewilligt habe.
Absolut, genau. Und so ist es auch. Manchmal gehen wir nach außen, aber in einen geschützten Raum nach außen. Zum Beispiel, wenn es sich um einen möglicherweise schwerwiegenden Fall von wissenschaftlichem Fehlverhalten handelt, dann müssen wir vielleicht zum Beispiel ein externes Gutachten einholen. Das machen wir aber nur dann, nachdem wir die beteiligten Personen alle um ihre Einwilligung gebeten haben. Wenn wir die Einwilligung nicht bekommen, werden wir auch nicht nach außen gehen.
Und unterstützen Sie dann auch bei rechtlichen Schritten weiter selbst oder verweisen Sie da an andere Stellen oder ist man dann erstmal auf sich selbst gestellt?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich nein. Es gibt eben die Möglichkeit, entweder man macht ein Ombuds oder man strebt ein Ombudsverfahren an, was auf Vermittlung untergleichen sozusagen angelegt ist. Wenn es nachher um rechtliche Schritte geht und das steht jedem frei, sich anwaltlichen Beistand zu nehmen, dann sind wir in der Regel raus, weil wir dann sagen, das ist jetzt auf Konfrontation angelegt, was in Ordnung ist. Ja, das wird dann später ein Richter oder eine Richterin entscheiden. Aber dann sind unsere Mittel ausgeschöpft, weil unsere Mittel sich eben rein auf Schlichtung beschränken.
Gibt es denn was, wo Sie sagen würden, das sollte strukturell geändert werden, damit gar nicht mehr so viele Fälle auftauchen von wissenschaftlichem Fehlverhalten oder andere Konfliktfälle? Oder gibt es vielleicht auch was, wo Sie sagen, da könnten wir uns von anderen Ländern noch was abschauen?
Naja, also in meiner Erfahrung, gerade als Mitglied des Ombudsmann für die Wissenschaft, wo wir ja auch mit anderen Ländern zu tun hatten, im Rahmen von ENRIO zum Beispiel, also der European Network of Research Integrity Offices, oder auch weltweit, es gibt sogar schon die Welttagung für wissenschaftliche Integrität. Wenn ich das vergleiche, sind wir eigentlich, denke ich, in Deutschland sehr gut aufgestellt, was die wissenschaftliche Integrität angeht. Dennoch gibt es natürlich Punkte, die strukturell verbessert werden müssen, würde ich sogar sagen. Und einen dieser Punkte, den gehen wir auch an. Und das heißt, das Bewusstsein für wissenschaftliche Integrität zu schärfen innerhalb der Ausbildung, innerhalb der Universität. Also dass man die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis schon auf den unterschiedlichen Ausbildungsstufen innerhalb der Universität den Studierenden beibringt. Das heißt, das einfließen lässt in eine Vorlesung, je nach Stand natürlich Autorenschaftsregeln müssen jetzt Studierende im ersten Semester nicht im Detail wissen, weil die ja noch nicht publizieren werden, ja. Aber die müssen im ersten Semester wissen, dass ich in Wikipedia nicht einfach abschreiben kann für mein Protokoll. Ja. Und das sind wichtige Punkte, die man auch, was die ethische Seite angeht, den Studierenden schon früh beibringen muss und sollte. Und das versuchen wir jetzt auch schon pilotartig in mehrere Studiengänge bei uns an der Freien Universität einzubringen.
Und haben Sie da schon erste Ergebnisse sehen können?
Naja, also so schnell geht's nicht. Also wir haben das jetzt seit einem Jahr, machen wir das jetzt für den Fachbereich Physik und fangen das jetzt demnächst auch an für den Fachbereich Polsatz. Da jetzt schon direkt mit Auswirkungen zu rechnen, wäre wahrscheinlich ein bisschen verfrüht.
Ja, ein Jahr ist tatsächlich kurz, da stimme ich Ihnen zu. Sie sind ja auch Professor in der Physik, richtig?
Ja.
Das ist ja an sich auch schon eine zeitaufwendige Position. Wieso nehmen Sie da persönlich noch zusätzlich die zeitliche Belastung in Kauf, auch als zentrale Ombudsperson für die FU zu fungieren?
Ja, das hat natürlich was damit zu tun, wie man seine Aufgaben als Hochschullehrer interpretiert. Und ich denke, für mich ist diese Aufgabe Teil der Wissenschaftslandschaft an unserer Universität und auch in ganz Deutschland. Hochschullehrer haben mannigfaltige Aufgaben neben der eigentlichen Lehre und Forschung, wie zum Beispiel Gutachter zu sein bei Anträgen und vielleicht auch Juristen bei Gerichtsverfahren, unsere Kollegen aus den Politikwissenschaften bei Interviews, in der Talkshow und solche Dinge. Also das gehört zu meinem Selbstverständnis als Hochschullehrer und deswegen mache ich das, weil ich das auch als Problem erkannt habe und ich halte das für wichtig, dass wir auf die Art und Weise die Wissenschaft schützen, denn die Wissenschaft ist ein sehr, sehr hohes Gut.
Gab es auch Erlebnisse in Ihrer eigenen wissenschaftlichen Laufbahn, bei der Sie sich Unterstützung gewünscht hätten oder vielleicht auch erhalten haben von Außenstehenden?
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, das teile ich mit nahezu allen, nicht nur Wissenschaftlern, sondern vor allem nahezu allen, die in diesem Ombudswesen arbeiten, dass wir alle Erfahrungen, was wissenschaftliche Integrität angeht, mitbringen. Und persönlich tatsächlich hatte ich, und das ist ja immer ein sehr kritischer Schritt in einer wissenschaftlichen Karriere, als ich Postdoc war, hatte ich ein massives Problem im Rahmen einer Kooperation mit einer sehr angesehenen Institution, wo dann der Max-Planck-Direktor damals nicht zufrieden war mit meinem Verhalten und dann einen offiziellen Brief an den Direktor von meinem Institut geschrieben hat und sich beklagt hat. Und ich hatte aber das Glück, dass mein damaliger Direktor mir den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, ja, also das sehe ich hier anders und das fand ich ganz, ganz wichtig.
Vielen Dank für das Teilen von diesem Erlebnis. Gibt es denn noch etwas, was Sie hinzufügen wollen? Gibt es noch einen wichtigen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben?
Oh, ja, da gäbe es jetzt vieles, aber das würde die Zeit sprengen. Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass es jetzt diese Angebote gibt. Und dieser Podcast läuft jetzt auch im Rahmen der DRS, der Daleb Research School. Und ich selbst beteilige mich auch immer wieder gerne an Veranstaltungen der Dahlem Research School. Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir die Unterstützung von unserem Präsidium auch haben für solche Institutionen wie die DRS, die solche Angebote an die Studierenden und die Doktorierenden weitergibt. Und ich kann die Promovierenden nur ermutigen, nehmen Sie diese Angebote in Anspruch. Ja. Es wird Ihnen gut tun. Und ich hoffe, Sie haben dann auch Spaß dabei.
Herr Professor Heberle, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich hoffe, dass du nun einen guten Eindruck davon bekommen hast, was eine Ombudsperson macht und wann es sinnvoll sein kann, sie aufzusuchen. Und natürlich hoffe ich in allererster Linie, dass du in deiner wissenschaftlichen Karriere nicht in die Situation kommen wirst, wo das notwendig ist. Aber trotzdem ist es gut, für alle Fälle zu wissen, dass es an der Freien Universität Ombudspersonen gibt, an die du dich wenden kannst und dass du bei Konfliktfällen nicht allein gelassen wirst. Und denk daran, wenn du konkrete Fragen an Herrn Professor Heberle hast, dann komm gerne dazu zur Fragerunde im Juni. Noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode.